ARD Sounds.
Wir wollen, dass die Sicherheit Israels gewahrt bleibt und wir wollen auch, dass die Souveränität des Libanon gewahrt bleibt. Dazu wird eine gewisse Abstimmung mit den libanesischen Streitkräften erforderlich sein. Und außerdem müssen die Iraner die Hisbollah im Zaum halten. Das sind alles Dinge, über die wir gestern gesprochen haben. Und ich denke, wir sind sehr viel weiter als noch vor 24 Stunden.
US-Vizepräsident Vance klingt durchaus zuversichtlich nach der ersten Verhandlungsrunde mit dem Iran in der Schweiz.
Wir schauen, welche ersten Ergebnisse dort erzielt wurden. Zum Libanon, zur Straße von Hormus und zum iranischen Atomprogramm.
Außerdem berichtet unser Korrespondent in Tel Aviv, wie Israel die Verhandlungen bewertet und wie es um die Beziehungen zwischen Israel und den USA steht.
Und wir befassen uns mit der geplanten Militärreform in der Ukraine. Hallo, ich bin Laura Janke aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 22. Juni um 16.30 Uhr. Ja, Laura, der Weg hin zu einem möglichen Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran ist noch lang, sehr lang und fragil. Aber zumindest gab es heute früh ein paar vorsichtige, positive Signale. Es hat eine erste Verhandlungsrunde auf Spitzenebene gegeben. Und danach war die Rede von ermutigenden Fortschritten. Wir haben das heute Morgen schon in unserer kompakten Machtfragen-Ausgabe angerissen und wollen das jetzt vertiefen und einordnen. Gleich vorweg erstmal, was kam denn bei dieser ersten Gesprächsrunde genau raus?
Na, man hat sich quasi erstmal auf einen Fahrplan geeinigt. Ziel ist es ja, innerhalb von 60 Tagen ein Abkommen zu schließen. Ein sehr ambitioniertes Ziel, muss man sagen. Das wird auch weiter angepeilt. Dafür müssen jetzt verschiedene Streitthemen besprochen und verhandelt werden. Und das geschieht nun zunächst auf niedrigerer Ebene, also in Arbeitsgruppen. Und diese Gespräche sollen auch direkt starten und die ganze Woche über andauern.
Also das heißt, da geht es jetzt im Einzelnen zum Beispiel um die Straße von Hormus oder das iranische Atomprogramm und so weiter.
Ja genau, jeder Punkt wird da im Detail besprochen. In dieser ersten Verhandlungsrunde mit den hochrangigen Delegationen wurde dafür schon mal ein paar, ja ich sage mal, Rahmenbedingungen getroffen. Das betrifft eben zum Beispiel die Straße von Hormus. Da gab es ja auch in den letzten Tagen immer wieder ja ein Hin und Her, sie sei offen oder doch wieder dicht. Um solche Missverständnisse oder Zwischenfälle, wie es heißt, zu vermeiden, werde ein Kommunikationskanal zwischen den Kriegsparteien eingerichtet. Was das ganz konkret bedeutet, das bleibt unklar. Und ob damit tatsächlich nun die Schifffahrt in der Meerenge ohne Zwischenfälle anlaufen kann, das bleibt erstmal abzuwarten.
Und wie steht es um das iranische Atomprogramm? Wurde da auch schon was besprochen?
Na, heute früh war dazu noch nichts zu hören. Da hatten sich ja auch erstmal nur die Vermittler Katar und Pakistan geäußert. Inzwischen hat das auch US-Vizepräsident Vance getan. Der hat die Gespräche erst einmal eine sehr gute Grundlage genannt, sich also ähnlich geäußert wie die beiden Vermittler. Und dann hat er sich eben auch zum Atomprogramm geäußert. Nach seinen Worten hat der Iran zugestimmt, wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde ins Land zu lassen. Das letzte Mal, dass die vor Ort waren, ist schon einige Monate her, nämlich im vergangenen Herbst. Von der Atomenergiebehörde und auch aus dem Iran gibt es dafür allerdings noch keine Bestätigung.
Gerade kurz vor unserem Redaktionsschluss ist noch die Meldung eingetrudelt, dass die US-Seite mitgeteilt hat, die Sanktionen gegen iranisches Öl werden vorübergehend ausgesetzt. Auch das war ja Teil der Absichtserklärung, oder?
Ja, laut dem US-Finanzministerium soll die Ausnahme zunächst für 60 Tage gelten. In dieser Zeit darf iranisches Öl wieder verkauft und auch in die USA importiert werden. Das hatten die USA und der Iran, wie du vorhin ja schon meintest, in ihrer Absichtserklärung vergangene Woche ausgehandelt. Und jetzt hat das US-Ministerium auch die nötige Lizenz dafür erteilt.
Ein zentraler Punkt bei den Gesprächen in der Schweiz ist ja auch erneut der Libanon gewesen und die Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah. Gab es da schon Signale einer Annäherung?
Na, das Ende der Kämpfe macht der Iran ja zur Bedingung, dass überhaupt verhandelt wird. Da wurde jetzt in der ersten Gesprächsrunde vereinbart, dass eine Stelle eingerichtet wird, die die Waffenruhe im Libanon überwacht und dafür sorgt, dass die Feuerpause auch eingehalten wird. Vizepräsident Vance hatte zum Libanon auch was in seinem Statement gesagt und ja, das klingt recht zuversichtlich.
Nun, wir wollen, dass die Sicherheit Israels gewahrt bleibt und wir wollen auch, dass die Souveränität des Libanon gewahrt bleibt. Und dies wird ein fortlaufender Dialog sein. Die Israelis haben sehr deutlich gemacht, dass sie keine territorialen Absichten im Südlibanon hegen. Der Grund, warum sie sich gezwungen sehen, dort präsent zu sein, ist ihre Sorge, dass Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon Schüsse in Richtung Israel abgeben könnten. Wir glauben, dass wir zu einer Lösung gelangen können, bei der die territoriale Integrität und Souveränität des Libanon sowie die Sicherheit Israels gewahrt bleiben. Dazu wird eine gewisse Abstimmung mit den libanesischen Streitkräften erforderlich sein. Und außerdem müssen die Iraner die Hisbollah im Zaum halten. Und ich denke, wir sind im Vergleich zu dem Stand vor nur 24 Stunden wieder ein gutes Stück weitergekommen.
Der Libanon selbst wurde wohl auch schon kontaktiert, so ist es aus dem Büro von Präsident Aoun zu hören. Es folgt aber ja noch das große Aber, denn die beiden Kriegsparteien im Libanon, Israel und die pro-iranische Hisbollah, die sitzen ja selbst gar nicht mit am Verhandlungstisch.
Ob die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ein Erfolg werden, hängt also letztlich auch davon ab, wie sich Israel und die Hisbollah verhalten. Eigentlich gilt ja auch eine Waffenruhe zwischen den beiden, ne?
Ja, genau, die wurde ja letzte Woche vereinbart. Wieder mal, muss man ja sagen. Aber es gibt trotzdem auch dieses Mal immer wieder Zwischenfälle und Israel weigert sich auch, aus dem Libanon ganz abzuziehen. Wie da der aktuelle Stand ist, das sagt uns Björn Dahke in Tel Aviv.
Für die israelische Regierung ist es ganz klar, dass die Armee weiter im Südlibanon stationiert bleibt, um dort für Sicherheit zu sorgen, dass die Hisbollah eben aus diesem Bereich nicht mehr auf die Städte und Gemeinden im Norden Israels schießen können. Aber es scheint etwas Bewegung zu geben. In israelischen Medien ist die Rede davon, dass die Armee einen teilweise Rückzug im Südlibanon vorbereitet, dass man sich in einzelnen Bereichen da zurückziehen würde. Die Idee dahinter ist, dass man diese Bereiche dann der libanesischen Armee übergibt. Gibt, diese dann dort für Sicherheit sorgen. Es soll auch so ein bisschen ein Test sein. Und über genau diese Entwicklung soll dann morgen gesprochen werden zwischen der libanesischen Regierung und der israelischen Regierung bei den Gesprächen, die es in Washington gibt. Ob das Ganze aber wirklich realistisch ist, das wird im Zweifel nicht Israel entscheiden, sondern das wird der Iran entscheiden und auch die Vereinigten Staaten.
Es laufen also parallel auch weiterhin Gespräche zwischen Israel und dem Libanon unter Vermittlung der USA. Hören wir aber nochmal Björn Dahke dazu, wie eigentlich Israel die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran bewertet.
In Israel werden diese Gespräche in der Schweiz ja grundsätzlich sehr skeptisch gesehen. Es ist so ein bisschen das Gefühl in der Regierung, aber auch in weiten Teilen der Bevölkerung, dass der Iran als Gewinner aus diesem Krieg ab Ende Februar hervorgegangen ist, dass der Iran zu viel bekommen hat, Israel zu wenig bekommen hat. Was hat Israel konkret zu wenig bekommen? Garantien, dass der Iran sein Atomprogramm auch wirklich nachprüfbar einstellt und dass der Iran zum Beispiel auch das Raketenprogramm begrenzt. Solange es dafür keine Garantien gibt, solange wird man auch die Gespräche in der Schweiz sehr, sehr skeptisch begleiten. Was ja unter anderem gestern vereinbart worden ist, eine Koordinierungsstelle, die überwachen soll, dass diese Feuerpause zwischen der Hisbollah und Israel eingehalten wird. Daran sind aber beide Seiten, eben Israel und Hisbollah, nicht beteiligt. Das Ganze, ja, wirft dann auch schon wieder Fragen auf, wie erfolgsversprechend so etwas sein kann. Und es gibt ja eigentlich schon jemanden, der diese Feuerpause im Libanon, im Südlibanon überwachen soll. Und das sind die Blauhelme der Vereinten Nationen, die dort schon lange stationiert sind. Und deren Aufgabe ist ja genau das ist, zu überwachen, ob Hisbollah und Israel sich an diese Feuerpausen halten.
Und was wir da immer wieder aufs Neue aus Israel hören, klingt ja auch nicht nach Deeskalation. Mehrere rechtsextreme Minister in der Regierung und auch Ministerpräsident Netanyahu haben wiederholt klargemacht, dass man im Libanon weiter gegen die Hisbollah kämpfen will.
Ja, das gefährdet ja nicht nur die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, sondern das belastet auch immer mehr die Beziehungen zwischen den USA und Israel. Auch dazu haben wir nochmal eine aktuelle Einschätzung unseres Korrespondenten in Israel.
Also das Verhältnis zwischen den USA und Israel, namentlich zwischen US-Präsident Trump und Israels Premier Netanyahu, hat sich doch deutlich verschlechtert in den vergangenen Wochen. Wir haben ja die Berichterstattung mitbekommen über Telefonate, wo es Schimpfwörter nur so hagelte. Das Verhältnis hat sich deutlich abgekühlt. Das wird hier auch in Israel Premier Netanyahu vorgeworfen, dass er im Krieg gegen Iran eigentlich nichts erreicht hat, außer dass das Verhältnis zu den USA schlechter geworden ist. Und das kann eben dazu führen, dass Netanyahu jetzt im Libanon besonders stark auftreten will. Das macht ihn ein Stück weit unberechenbar und das macht auch die weitere Fortentwicklung im Libanon ein Stück weit unberechenbar. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, dass die USA ein bisschen die Geduld verloren haben, dass sie auf jeden Fall dafür sorgen wollen, dass dass dieser Krieg gegen Iran endet und deshalb auch auf Israel da Druck ausüben werden. Aber wir haben ja sehr viel Unsicherheit und eine dieser Unsicherheitsfaktoren ist eben auch die innenpolitische Lage. Der Wahlkampf hier in Israel beginnt bald, es soll im Herbst gewählt werden und das macht das hier sehr unberechenbar.
Wie sich die Lage im Libanon und die Gespräche zwischen den USA und dem Iran weiterentwickeln, das behalten wir natürlich im Blick und berichten darüber in unseren nächsten Folgen. Jetzt wollen wir nochmal auf die Lage im Krieg zwischen Russland und der Ukraine schauen. Die Ukraine hatte ja zuletzt immer wieder einige Erfolge für sich verbucht mit Angriffen, unter anderem auf verschiedene russische Ölanlagen, zum Teil auch in Moskau. Nichtsdestotrotz kämpft die Ukraine auch mit vielen Problemen. Unter anderem fehlen weiterhin Soldaten. Gleichzeitig wächst der Unmut bei denen, die inzwischen schon über Jahre an der Front kämpfen. Die Regierung will das nun angehen, aber wie?
Ja, sie plant eine Militärreform, mit der sollen vor allem die Frontsoldaten entlastet werden durch längere Auszeiten. Diese neuen geplanten Verträge werden allerdings ja recht unterschiedlich bewertet, teils positiv, teils sehr kritisch. Aus Kiew berichtet für uns Florian Kellermann.
Viele ukrainische Soldaten kämpfen seit über 4 Jahren an der Front, manche sogar noch länger, denn schon vor 12 Jahren begann Russland einen Krieg im Donezk-Becken, zum Teil mit Hilfe der dortigen Bevölkerung. Eine schreiende Ungerechtigkeit, dass diese Soldaten nicht ersetzt werden und in der Regel die Armee auch nicht verlassen können. So sehen es viele, die jeden Tag ihr Leben riskieren. Verteidigungsminister Mikhailo Fedorov, seit Jahresbeginn im Amt, will das ändern. Die Reform, die er vorgestellt hat, sei der erste Schritt für mehr Gerechtigkeit, sagte er dem Fernsehsender 1+1. Wir sind in eine Situation geraten, in der wir eine Herzoperation vornehmen müssen, ohne das entsprechende Besteck zu haben, ohne Licht und die notwendigen Spritzen. Aber du musst das tun, damit das Herz weiter schlägt. Mit der Metapher will Fedorov sagen, die Reform bedeutet nicht, dass lang gediente Soldaten einfach abtreten können. Sie sollen vielmehr, wie alle anderen, nur einen neuartigen Vertrag mit der Armee unterschreiben können. Der garantiert ihnen, dass sie nach einer bestimmten Zeit entlassen werden. Frontsoldaten müssen noch mindestens 10 Monate kämpfen, je nach Dienstjahr. Soldaten mit weniger Risiko noch mindestens 2 Jahre. Er werde so einen Vertrag wahrscheinlich unterschreiben, sagt Andriy, 34 Jahre alt, Kommandeur einer Einheit, die Drohnen abwehrt. Da gibt es die Perspektive auf eine temporäre Freistellung. Man kann dann mit der Familie einfach wegfahren, nach Odessa, ins Karpatenvorland, sich ausruhen, wirklich ausruhen, vergessen, dass Krieg ist, damit der Kopf etwas abkühlen kann. Die Einheit von Andriy verteidigt die Stadt Saporizhia im Südosten der Ukraine, nur einige Dutzend Kilometer von der Front entfernt. Tag und Nacht kämen die russischen Drohnen, die es abzuwehren gilt, immer und immer mehr. Doch es gibt auch massive Kritik an der Reform des Verteidigungsministers. Ein Vorwurf: Die Soldaten werden zwar entlassen, aber nur für eine bestimmte Zeit. Danach können sie wieder eingezogen werden. Die Pause vom Krieg soll mindestens 6 Monate betragen. Diejenigen, die schon lange in der Armee sind, werden länger geschont. Der Hauptvorwurf aber lautet: Wer schon jahrelang dient, sollte eigentlich sofort entlassen werden. Das gehe nicht, meint Verteidigungsminister Fedorov. Natürlich wäre es gerecht, diejenigen sofort zu entlassen, die seit 2014 oder auch seit 2022 oder 2023 dienen. Aber was passiert dann auf dem Schlachtfeld? Diese Soldaten sind das Rückgrat unserer Armee. Sie halten die Front. Sie haben Erfahrung und lernen neue Rekrutierte an. Neue Soldaten sollen nach und nach die Altgedienten ersetzen. Die Armee will sie mit deutlich mehr Geld als bisher locken. Infanteristen an vorderster Front sollen monatlich umgerechnet 5.800 Euro verdienen, bei besonders gefährlichen Einsätzen noch mehr. Das werde auch mehr ausländische Staatsbürger dazu bringen, sich der ukrainischen Armee anzuschließen, meint Fedorov.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Laura Janke aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.